lass uns zuerst noch beten. O Herr und Gott im Himmel, wir preisen dich für deine Hocherhöhtheit, dass du herabkamst zu solchen Sündern wie uns und uns mit Barmherzigkeit gekrönt hast, dein Wort zu geben. Wir bitten, dass wir dein Wort studieren und gemeinsam hören, dass du auch die Lesung dessen segnest, dass du mit mir bist, wie ich predige, dass meine Worte deine Worte seien, dass alles, was ich spreche, was falsch ist, doch auch nicht in den Herzen der Menschen ist, sondern dass sie auf das harren, was von dir ist, o Herr. Wir bitten, dass es in all unser Herzen wirkt, dass du uns ermutigst, uns überführst und uns zu Christus Jesus leitest und führest. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Johannes Kapitel 3, die Verse 1 bis 15. Das wird unser Thema sein. Ich lese es vor. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wo er hingeht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das war die Lesung des unfehlbaren Wortes Gottes. Jeder Mensch, der geboren wird, ist als Feind geboren worden. Ab dem Moment, als Adam und Eva von dem Frucht des verbotenen Baumes aß, ist die Welt in Sünde gefallen. Wahrlich ist es so, dass da der Hass Gottes ist und alles dessen, für was er steht, und dass alles, was dem Menschen dann entgegensteht, beziehungsweise was diesem Menschen dann bevorsteht, ist natürlich die ewige Verdammnis. Aber trotz alledem gibt es in alledem auch Hoffnung. Es gibt etwas, dieses Schicksal zu entfliehen. Nicht, indem man einen Satz Regeln nachgeht oder etwas anderes Spezielles versucht hier zu machen oder zu tun, sondern durch die Wiedergeburt, die von Gott kommt. Und wir werden an diesem Abend drei Punkte in diesem Thema betrachten. Und die drei Themen, Unterthemen, die drei Titel, die wir da haben, sind als erstes die Notwendigkeit der Wiedergeburt, zweitens der Ursprung der Wiedergeburt und drittens haben wir das Resultat der Wiedergeburt. So lasst uns aber noch einmal zum Text zurückkehren. Wir sehen am Anfang von Kapitel 3, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden, der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Nun, wir lesen in den Schriften, dass Nikodemus nicht nur ein Pharisäer war, sondern einer, der zu den strengsten gehörte, dass er auch zum Hohen Rat gehörte. Und die Tatsache, dass er zu Jesus kommt, zeigt eigentlich, dass das Wort von Jesus immer mehr über in der Gegend ausgegangen ist und immer mehr Leute davon hörten und wussten. Dass auch die Menschen, die hoch angesehen werden, nun davon Wind bekommen haben. Nun, dass Nikodemus zu Jesus kommt, kann klar in gewisser Weise schmeichelnd sein oder vielleicht herabwürdigend. Denn er kommt da zu Jesus und sagt, hey, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gesandt ist. Es kann sein, dass er da vielleicht ein bisschen auf ihn herabblickt. Aber neben dem kann man auch hier drin sehen, dass er wirklich von Herzen auch wissen wollte, was wollte Jesus denn eigentlich den Menschen vermitteln. Und wenn das nun ein ganz normaler Mensch wäre, der jetzt nun im Herz sieht und den Menschen etwas beibringen möchte und dann sieht man, hey, guck mal, der trifft sich mit einem vom Hohen Rat, dann wäre das natürlich eine sehr große Ehre. Das passiert nämlich normalerweise nicht. Doch wir sehen ganz klar in diesem Text, dass Jesus sich nicht darum schert, was für eine Position Nikodemus jetzt nun hat. Sein Titel, seine Errungenschaften, sein Ansehen sind für ihn unwichtig. Jesus sorgt sich alleinig um das Herz, was in ihm ist. Er schaut an der äußeren Hülle hinweg, er schaut daran vorbei, in das Herz. Nun wahrlich, in der ganzen Bibel lesen wir von Geschichten, wie Gott die erwählt hat, die weit weg von beeindruckend waren. Wir haben Jakob, der im Vergleich zu Esau, seinem Jäger und seinem Bruder, der richtig rau ist und stark ist, und daneben steht er, sieht er sehr matt aus. Wir sehen zum Beispiel David, der eigentlich unter den Brüdern, unter seinen Brüdern damals auch nicht wirklich ein Hochangesehener war. Jesus zum Beispiel, wissen wir auch, er kommt jetzt nicht aus einem hochangesehenen Hause, sondern, wie wir auch wissen aus der Bibel, da heißt es, was kommt schon Gutes aus Nazareth? Nun, man kann in dieser Passage die Ermutigung fassen, dass Jesus nicht nun zu Nikodemus sagte, hey, du bist mächtig und groß, du hast viele Titel, weg mit dir, also mit dir habe ich eigentlich nichts zu tun. Klar, sowas macht er nicht, denn auch wenn er nun nicht auf die Errungenschaften der Menschen blickt, so sorgt er sich doch auch persönlich um die Menschen und sagt dem Nikodemus genau das, was er wirklich hören braucht. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er in das Reich Gottes nicht eingehen. Man kennt das normalerweise. Okay, wenn man jetzt zu jemandem kommt und schmeichelt der Person ein bisschen, dann erwartet man vielleicht, hey, vielleicht erwidert die Person das. Doch das sehen wir hier bei Jesus nicht. Auch in der Bibel im Allgemeinen nicht. Wie wir zum Beispiel bei J.C. Ryle sehen, und ich zitiere, zu dem jungen Mann, stolz auf sein Hab und Gut, sagt Christus, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Zu der Menschenmenge, die nach Essen verlangt, spricht er, trachtet nicht nach dem vergänglichen Brot. Zu der samaritischen Dame, die am Brunnen Wasser schöpfen möchte, spricht er vom lebendigen Wasser. Zu dem Pharisäer, der sich auf sein Geburtsrecht oder auf den Stammbaum Abrahams beruft, sagt er, du musst von Neuem geboren werden. Jesus kennt das Herz von Nikodemus und erblickt das ganz genau. Er sucht zwar nach der Wahrheit und er kann auch sehen, dass Nikodemus auch Menschenfurcht in seinem Herzen hat. Denn die meisten behaupten und würden auch dem zustimmen, dass wie Nikodemus bei Nacht kommt und auch in der Bibel nochmal zum Ausdruck gebracht wird, ganz speziell, dass das auch erwähnt wird, dass er bei Nacht kommt, dass er das nicht bei Tag nehmen wollte, damit ihn niemand sieht. Und Jesus sieht das und er blickt in sein, weil er in sein Herz hineinblickt und spricht davon, dass ein Mensch von Wasser und Geist geboren werden muss. Sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen, nicht eingehen. Nun, nach Wahrheit zu suchen und die Wahrheit Christi zu respektieren, das ist nicht genug. Ein Leben, das nun gekennzeichnet ist von außerordentlicher Frömmigkeit, auch das ist nicht genug. Ganz egal, wie man als individuelle Person danach trachtet, von Gott angenommen zu werden, nach seiner genug zu machen, etwas zu verdienen, das wird niemals genug sein. Denn von Anfang an unseres Lebens sind wir Sünder, getrennt von Gott. Wie David sagt in Psalm 51, Vers 5, denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. Wir sind von Geburt an beschmutzt mit der Erbsünde. Jeder Mensch von uns. Jedes Stück oder jedes Teil unseres Körpers, Leibes, unseres Seins ist befleckt mit der Sünde. Es gibt nicht einen Augenblick, in dem wir unserem ganzen Herzen, unserem ganzen Verstand den Herrn liebten. Es gibt nicht einen Tag, an dem wir wahrlich unseren Nächsten liebten wie uns selbst. Das Gesetz Gottes ist was Gutes und etwas Wunderbares für die, die glauben. Es gibt uns ein Bild von dem, wer Gott ist und was es auch für uns bedeutet, doch für den Ungläubigen, das ist eine Verdammnis, denn es ist unmöglich, dem Genüge zu tun. Wir sind absolut unfähig, dem Gesetz so Genüge zu tun, dass wir alles gehorchen und dem Herrn darin gerecht werden. Und Nikodemus hat natürlich versucht, ein Leben zu leben, das eben genau das probiert. Und Paulus spricht auch davon, in Philipper 3, die Verse 4 bis 9. Wenn ein anderer meint, er könnte auf Fleisch vertrauen, ich vielmehr, beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessetwillen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Paulus und Nikodemus sind sehr ähnlich in dem, wie sie, wo sie herkamen. Sie hatten Errungenschaften und alles, was sie darin hatten, dass sie den Pharisäern hoch angesehen waren, so ist das alles nichtig, nichts. Wenn da das Evangelium fehlt, wenn darin die Wiedergeburt fehlt, wahrlich, wenn wir nicht von neuem geboren sind, so spricht Jesus, dass wir nicht einmal das Königreich Gottes sehen werden, nicht einmal erblicken und viel weniger es ergreifen. Jesse Ryle noch einmal: Ohne die Wiedergeburt kommen wir nicht in den Himmel, noch würde es uns dort ohne die Wiedergeburt gefallen. Selbst wenn jemand, der nicht wiedergeboren ist, und würde in der Lage sein, irgendwie in den Himmel hineinzukommen, so würde er es hassen. Wieso würde er es hassen? Denn er hasst eigentlich Gott, auch die Dinge von Gott. Wie viel mehr in der Gegenwart des ewigen Gottes auf ewig zu sein. Wenn wir versöhnt werden mit Gott, befreit von der Schlinge der Sünde und die Dinge liebend, die er liebt, dann brauchen wir nichts weniger als die Wiedergeburt. Das Herz aus Stein muss ausgetauscht werden mit einem Herzen aus Fleisch. Unsere Ohren und unsere Augen müssen geöffnet werden und der alte Mensch gekreuzigt. Jeder Teil von uns ist befleckt von der Sünde wegen unserer Erbsünde und unfähig, Gott wohlzugefallen, so sehr, dass jeder Teil von uns erneuert werden muss in der Wiedergeburt. Wiedergeburt, liebe Gemeinde, stützt ihr euch auf eure guten Taten, Karriere, auf euer soziales Ansehen, vielleicht auch die politische Ausrichtungen? All diese Dinge halten nicht stand. All diese Dinge sind wertlos, getrennt von dem Evangelium und der Wiedergeburt. Und das bringt uns zu der zweiten Sache, der Ursprung der Wiedergeburt. Nikodemus versteht erstmal nicht, was Jesus da sagen möchte und antwortet mit einer leicht verwirrten Art und Weise. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Ist er denn nun in der Lage, in den Leib der Mutter wieder zurückzusteigen und noch einmal wiedergeboren zu werden? Wir können das nun verspotten. Klar, Jesus spricht doch natürlich nicht davon, dass man davon spricht, dass man da also zurück in den Leib der Mutter klettert und dann wieder geboren wird. Das ist auch offensichtlich. Aber wir merken auch, dass Nikodemus das eigentlich so, das nicht so sagen wollte, oder das nicht meint so. Sondern er spricht davon, dass die Wiedergeburt irgendwie unmöglich scheint. Wie oft ist das auch vorgekommen in unserem Leben, dass man denkt, nachdem man einen Fehler gemacht hat, oh, ich würde so gerne zurückgehen und eine andere Entscheidung treffen. Und doch, da steht man da und muss mit den Konsequenzen eben leben. Und in unserem Leben müssen wir fortwährend mit schlechten Entscheidungen leben. Und Nikodemus, er hat gesehen, dass er natürlich getrennt von Gott ist und hat angefangen, all die Regeln und all die Dinge nun anzupacken, von denen er denkt, hey, das muss ich tun, um vor Gott angenommen zu werden. So ist es wahrlich menschlich unmöglich, von neuem geboren zu sein. Und so kann man fast schon sagen, dass Nikodemus versucht, Jesus hier zurechtzuweisen. Denn Nikodemus schaut auf seine eigenen Taten, wenn es darum geht, mit Gott versöhnt zu werden. Er hat auf seine Werke geschaut, um wiedergeboren zu werden. Nun wahrlich, als Leiter und Lehrer des jüdischen Volkes musste er eigentlich erkennen, dass die Bibel, dass das Wort Gottes, die Tora früher auch, davon sprach. Denn wir sehen in Hesekiel 36, den Versen 25 bis 27 unter anderem: Und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit, und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben, ja? Ich will meinen Geist in euer Innerstes legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen folgt und tut. Doch das Wort Gottes spricht öfters von dieser Wiedergeburt. Doch stattdessen, dass nun die jüdischen Führer und auch Nikodemus jetzt nun auf diese Passagen blickt, wo Gott davon spricht, haben sie eine riesige Last an Regeln und an andere Dinge auf sich geladen, um mit diesen Dingen vor Gott versöhnt zu werden. Nun, Jesus antwortet darauf, auf diese Ignoranz von Nikodemus, mit der er aufwuchs und auch anderen Leuten weitergab. So spricht er von dem Wesen der Neuen, der Wiedergeburt. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Diese Passage spricht nun nicht von der römisch-katholischen Lehre, hey, du musst getauft sein und dann bist du wiedergeboren. Nein. Sondern Gott spricht von dem reinigenden Aspekt der Wiedergeburt, die Gott in uns wirkt. Wie aus Ezekiel, ich will reines Wasser über euch springen und ihr werdet rein sein. Aber wir können es auch sehen in Epheser 5, Vers 25 und 26. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Oder auch in Titus 3, Vers 5. Er hat uns gerettet, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er rettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Diesen Aspekt der Reinigung des Wassers soll nochmal aufzeigen, wie schmutzig, wie dreckig wir Menschen wir sind, wie sehr wir von Gott eigentlich getrennt sind in unserer Natur. Dass wir eigentlich nicht einmal in der Lage sind, uns vor Gott zu begeben. Und wenn wir das tun würden, dann würden wir nicht einmal überleben, sondern würden vergehen vor Gottes Heiligkeit. Es ist so, wie wir es auch letzte Woche gehört haben, dass wenn man eine Münze haben, die wurde seit Jahrhunderten, Tausenden vielleicht sogar im Erdboden vergraben und holt sie hervor und sieht, oh, sie ist dreckig. Und da muss man denn dieses Ding erstmal reinigen und sauber machen und dann kann man den Wert erkennen und sehen, okay, was ist da los? Doch wie kann man diese Münze nun reinigen? Können wir uns selbst reinigen? Können wir uns selbst zu einem neuen Leben befördern? Können wir uns innerlich reinigen? Kann die Münze sich selbst aus dem Boden herausholen und sich selbst reinigen? Kann hier, wie wir auch in dem Buch von Ezekiel lesen, der Mensch sich von alleine zum wiederbeleben und sich dann wieder gut machen? Nein, natürlich können wir das nicht selbst. Es ist allein das Werk des Geistes, was das bewirken kann. Es gibt kein besonderes Gebet, das wir nachsagen können, kein Buch, das wir lesen, das das dann bewirkt, oder eine Taufe, die uns dann dahin hineinbefördert. Gott benutzt Mittel, ganz klar, um die Herzen der Menschen zu erweichen, um die Augen zu öffnen, um uns zum Glauben zu führen. Doch das sind alles nur Mittel, an und für sich, aus sich heraus sind sie wertlos. Wir können nicht von diesen Dingen gereinigt werden. Nur der Heilige Geist kann uns reinigen. Nur der Heilige Geist kann uns den Herrn Jesus Christus aufzeigen, all seiner Größe und Heiligkeit. Nur der Heilige Geist kann uns unsere Bosheit preisgeben, kann uns das zeigen und uns das wunderbare Evangelium vor Augen malen. Nur der Heilige Geist kann uns einen Hass für die Dinge der Welt geben und eine Liebe für die Dinge, die des Herrn sind. Und der Heilige Geist ist es, der für uns eintritt vor dem Thronsaal Gottes, was wir uns bei weitem nicht vorstellen können. Liebe Gemeinde, wir müssen von neuem geboren sein. Es ist absolut notwendig, dass wir erneuert sind durch den Geist. Dass wir glauben an Christus und umkehren von all unserer Bosheit. Es ist absolut notwendig, dass der Geist uns reinigt von unseren Sünden. So wie Wasser den Schmutz von einer Münze wegwäscht, so auch er uns. So lasst mich euch fragen, individuell, Männer, Frauen, Kinder, seid ihr von Neuem geboren? Wenn eure Antwort ja ist, absolut, dann preist den Herrn. Wenn es jedoch nein ist und du fühlst das Gewicht deiner Sünde auf dich, auf dir und die Trennung, die du Gott gegenüber hast, so lege dein Vertrauen auf Christus jetzt, warte nicht noch einen Tag. Kehre um und wende dich hin zu Christus. Und wenn deine Antwort ist, ich weiß es nicht, dann hoffe ich, dass Der nächste Punkt dieser Predigt, die ja etwas Klarheit schenkt. Das bringt uns zu Punkt 3, das Resultat der Wiedergeburt. Jesus sagt, das, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Einst waren wir geboren mit der Dinge des Fleisches. Unfähig, dem Herrn wohlgefällig zu leben, haben nach dem getrachtet, was unser Fleisch mag, sind den Dingen hinterhergerannt, die falsche Versprechen machen, die uns nicht reinigen können. Das sehen wir alle Zeit, wenn wir den Fernseher anmachen, in den sozialen Medien reingehen, dann sehen wir das. Wir suchen so oft nach dem, was uns selbst befriedigt. Selbst wenn es Menschen sind, die vielleicht irgendwelche komischen Götter nicht anbeten, irgendeiner anderen Religion folgen oder auch irgendeiner menschlichen Philosophie oder dem Islam oder anderen Religionen, so geht man trotz alledem nur der Gerechtigkeit des Fleisches nach und der Weisheit des Fleisches. Das kann uns aber niemals mit Gott ins Reine bringen. Gott sandte seinen Sohn, um für uns zu sterben, denn das ist, was nötig war, um uns mit ihm zu versöhnen. Es gibt keine fleischliche Weisheit oder einen Lebensführer, der das tun kann. Und er sandte den Heiligen Geist, damit er uns erneuere. Und darin sind wir dann geboren, durch den Geist, aus dem Geist. Und dann erst können wir Gott ein Wohlgefallen sein, wirklich, in dem, wie wir leben. Wir wachsen dann in der Heiligung und der Heilige Geist wirkt dann fortwährend in unseren Herzen. Und irgendwann werden wir dann erfahren, dass wir verherrlicht werden und in der Gegenwart Gottes sind auf ewig. Wir wollen nicht das. Wir wollen nicht einfach nur dem, was böse ist, aus dem Weg gehen, sondern wir wollen es nicht einmal haben, nicht mal der Wille dazu ist da. Und nur das, was gut ist, und allein nicht das. Dann wird eine Zeit kommen, an dem es keine Tränen mehr gibt im Himmel. Wegen der Konsequenz der Sünde oder der Gefallenheit der Welt. Wie herrlich ist diese Wahrheit, wie wunderbar. Welche Wahrheit könnte noch wichtiger sein für uns? Welche Wahrheit könnte uns noch mehr Hoffnung schenken als dies? Liebe Gläubige, wir sollten leben in Dankbarkeit für das, was Jesus für uns getan hat und uns danach sehnen, nach das, was kommt, was Gott für uns bereitet hat. Jesus geht dann weiter und spricht von dem Werk der Gerechtfertigung und dann der Heiligung. Wie er hier nämlich spricht, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Der Geist Gottes, wie er in Gläubigen wirkt, ist wie der Wind. Ganz besonders für die, die ungläubig sind und von außen da hereinblicken. Man kann mit den Menschen darüber reden, hey, was für eine Vorstellung habt ihr vom Wind? Vielleicht hat man da irgendwelche Dinge im Kopf aus dem Unterricht in der Schule oder so. Aber man weiß eigentlich nicht, woher er kommt oder wohin er hingeht. Aber so ist es auch, wenn Ungläubige auf das Leben der Gläubigen blicken, die erneuert wurden durch den Geistes. Sie können den Unterschied sehen, aber wissen nicht, wie und warum. Wie sie Entscheidungen treffen, die sie treffen, warum sie dies und jenes tun, wieso sie auch in die Gemeinde gehen am Sonntag. Sie haben keinen Plan, wohin sie auch hingehen. Selbst als Gläubige wissen wir auch nicht den genauen Augenblick, wann man vielleicht erneuert wurde. Man kann vielleicht einen Zeitpunkt fix machen, an dem man das öffentlich bekannt hat. Aber wann der Geist uns im Herzen wirkt, der ist so viel höher als all unser Verständnis und Erkenntnis. Doch Gläubige wissen über die Wiedergeburt. Auch nicht wann, wenn wir auch nicht wissen, wann es geschah und wie es in uns passiert, so wissen wir, dass es geschah. Wir wissen, dass wir nun anders sind und ausgesondert, dass unser Endziel ist, mit Gott zu sein, im Himmel, in Ewigkeit. So, liebe Gemeinde, bist du von neuem geboren, haben deine Verlangen sich verändert? Liebst du Gott und sein Wort? Sehnst du dich nach der Ewigkeit im Himmel, Gott anzubeten? Liebst du deinen Nächsten und teilst auch das Evangelium mit ihnen? Diese Dinge sind nun nicht der Grund unserer Errettung, auf keinesfalls. Aber das sind Früchte, die die Wiedergeburt mit sich bringt. Wie Jakobus spricht in Jakobus 2, Vers 26. Denn gleich wie der Leib ohne den Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Nun, die Frucht kommt in dem Leben eines, also die Frucht des Geistes kommt in dem Leben eines wiedergeborenen Menschen zum Vorschein. Wenn du unverändert bist, wenn die Welt das ist, was du gerne haben möchtest und die Dinge Gottes, die einfach langweilig sind und du einfach keinen Bock darauf hast und das nicht willst, wenn du deinen Nächsten hast, alle Menschen um dich herum und du dich selbst zu dem Gott deines eigenen Lebens machst und auch vielleicht zu dem Gott anderer Menschen, dann blicke auf diese Passage. In die Gemeinde zu gehen, jeden Sonntag, dein ganzes Leben lang, das ist nicht genug, um dich mit Gott zu versöhnen. Dich auch selbst als gläubig zu bezeichnen und vielleicht besondere Gebete zu sprechen. All diese Dinge sind in sich intrinsisch nicht genug, sind aus sich selbst nicht genug. Doch findest du dich wieder an diesem Platz, wo du diese Veränderung in dir nicht siehst, die Frucht des Geistes so nicht siehst, dann wende dich zurück zum Herrn und bitte, dass er dein Herz erweicht. Dass er dich erneuert und dass du den Herrn aufsuchst, um ihn zu lieben. Ich könnte hier aufhören, an diesem Punkt, in dieser Passage, dass wir alle nur auf uns selbst blicken. Oh Mann, bin ich nun wirklich wiedergeboren oder so? Und ich denke, da gibt es manche, für die es vielleicht so auch ist, dass das etwas ist, auf was man blicken sollte, dass man darauf zurückblickt und sich selbst nochmal prüft. Aber für die, die gläubig sind hier, möchte ich mit Hoffnung diese Passage schließen. Unser Vater im Himmel ist nun nicht ein harter Knechttreiber. Er guckt nun auf unsere Finger und achtet genau darauf, hey, was machen die da, und wartet nur einen Augenblick, uns endlich zur Seite zu werfen, uns zu verwerfen, wenn wir etwas falsch machen. Matthäus, zitierend Jesaja, von Christus sprechend, der unser Mittler ist. Und ich zitiere Matthäus 12: Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt. Und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Ganz egal, wie klein der Glaube ist und wie oft wir auch etwas falsch machen, wie langsam die Heiligung auch vorangeht, können wir uns darin trösten, wissend, dass wir errettenden Glauben haben, wenn wir wahrhaftig an Jesus glauben und an sein Werk am Kreuz. Dann sind wir von neuem geboren. Dann können wir wissen, dass Jesus uns niemals zerbrechen wird. Er wird uns niemals hinausstoßen. Wir können wissen, dass die Strafe für unsere Sünde komplett bezahlt wurde, dass unsere Heiligung immer weitergeht und dass die Verherrlichung unabdingbar ist. Sie wird kommen. Wir können wissen, dass eines Tages es kein Leid mehr gibt, keine Tränen mehr. Und wir werden sehen und anbeten neben all den Heiligen, die vor uns gegangen sind. Und noch besser als das alles, wir werden in der Gegenwart Jahwes sein, dem Herrn Gott des Allmächtigen, auf ewig. Amen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, Dank sei dir und aller Lob für die wunderbare Gnade und liebende Barmherzigkeit, die du uns gegenüber erzeigst. Dass du uns in unserer Sünde sahest und uns erwählt hast vor Grundlegung der Welt. Dass du deinen Sohn sandtest, um an unserer Stadt zu sterben, um für all unsere Sünde zu sterben, damit wir mit dir versöhnt werden, damit wir uns sehnen können nach einer Ewigkeit gemeinsam bei dir. Wir danken dir, dass du in den Herzen wirkst, in unseren Herzen wirkst, durch deinen Geist, dass du uns auch Tag ein und aus heiligst. Ich bete auch für die Gläubigen in unserer Mitte, dass diese Passage nicht etwas ist, dass sie nun herunterzieht in Zweifel, dass sie jetzt nur noch auf sich selbst schauen, sondern dass sie zurückblicken auf Jesus und auf das Kreuz und trauen auf ihn und sein Werk. Und bitte auch für all die Ungläubigen in unserer Mitte, dass dies etwas ist, dass sie nun deine Herrlichkeit erblicken, ihre eigene Sünde, sich davon abwenden und sich auf deinen Sohn stützen, auf ihn harren und auf das, was er tat. Das bitten wir alles in dem Namen unseres Erretters, deines herrlichen Sohnes Jesus Christus. Amen.